SPD Dings, der Vorwärts-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SPD Dings. Mein Name ist Jonas Jordan und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, aber du hast jetzt sehr viel vor in den nächsten Wochen und Monaten, denn du willst in den Hessischen Landtag. Gleich wirst du uns sicher mehr dazu erzählen. Erstmal herzlich willkommen, Stefanie Minkel.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Sehr gerne. Schön, dass du inmitten des Wahlkampfstresses noch Zeit findest für das Gespräch mit uns. Wie sieht denn dein Tag gerade aus? Warst du heute schon unterwegs mit Infoständen, Hausbesuchen, keine Ahnung was?
Ich habe tatsächlich gestern Nacht noch plakatiert für eine Veranstaltung, und zwar für unseren Wahlkampfauftakt am Samstag. Und bin jetzt gerade eigentlich die letzten 2 Stunden dabei gewesen, eine Veranstaltung mit Heike Behrens, also der pflegepolitischen Sprecherin, vorzubereiten, die wir nächsten Dienstag machen in einem Pflegeheim. Genau, also ich bin mittendrin in Wahlkampfvorbereitung und naja, eigentlich nicht mehr Vorbereitung, sondern eigentlich mittendrin im Wahlkampf, ja.
Ja, cool, das klingt sehr spannend. Wir haben jetzt gerade eben festgestellt, dass wir beide 2007 der hessischen SPD beigetreten sind. Das waren ja auch spannende Zeiten und es war auch Landtagswahlkampf. Was hat dich damals dazu bewogen, der SPD beizutreten?
Ich war davor lange in der Schülervertretung aktiv und wollte eben auch nach dem Abitur weiter politisch mich engagieren und bin dann in der Landesschülervertretung auf ganz viele engagierte Menschen getroffen, und viele von denen waren bei den Jusos, da waren natürlich auch andere Parteien oder Jugendparteien vertreten, aber mich haben letztendlich die Werte der Sozialdemokratie am meisten angesprochen und stimmen am meisten einfach überein mit meinen eigenen Werten. Und ja, der Wahlkampf von Andrea Ypsilanti damals war natürlich einer, der total begeistert hat, viel mitgerissen hat, auch sehr, sehr viele junge Leute mitgerissen hat, und das war, glaube ich, wirklich der perfekte Start auch in die SPD.
Und du hast jetzt quasi Andreas Wahlkreis auch geerbt.
Ja, ganz genau. Was ein Zufall eigentlich, ne? Ja, genau. Andrea Ypsilanti hat den Wahlkreis zweimal auch gewonnen, damals aber tatsächlich als Spitzenkandidatin. Das Privileg habe ich ja nicht. Wir haben ja eine andere super Spitzenkandidatin, die Nancy Faeser. Aber ja, ich werde mein Bestes geben, auch den Wahlkreis zu gewinnen, auch wenn ich natürlich einen starken, oder sag ich mal, einen bekannten Gegner habe, nämlich Boris Rhein, den aktuellen Ministerpräsidenten, der auch direkt gewonnen hat, aber der tatsächlich sein Ministerpräsidentenamt bisher noch nie in der Wahl gewonnen hat. Das muss man auch sagen.
Genau, darüber sprechen wir gleich noch. Lass uns erstmal über dein SPD-Dings sprechen, was du mitgebracht hast. Was hat das damit auf sich?
Ich habe mein Stethoskop mitgebracht, weil ich finde, das ist einerseits natürlich immer noch so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Herzensangelegenheit, ein Ding, was mich eben sehr mit meinem Beruf verbindet, mit dem Ärztinsein. Und andererseits steht es ja auch dafür, nicht nur den Menschen zuzuhören, sondern auch in die Menschen hereinzuhören. Und ja, ich glaube schon, dass es auch eine meiner Stärken ist, Empathie zu zeigen und immer wieder nachzufragen, warum Menschen irgendwie agieren oder eine bestimmte Meinung haben. Und das ist was, was ich unbedingt auch behalten will und was mir ganz wichtig ist, auch für Politikerinnen und Politiker, dass sie immer ein Ohr haben an der Gesellschaft.
Du hast in Frankfurt Medizin studiert. Das ist ein sehr zeitintensives Studium. Wie hast du es damals geschafft, darüber hinaus noch gesellschaftspolitisch aktiv und engagiert zu sein?
Ja, gute Frage. In der Vorklinik in den ersten beiden Jahren habe ich tatsächlich nicht so viel gemacht. Also ich habe vor allem nicht so viel Hochschulpolitik gemacht. Ich war bei den Jusos aktiv, aber so richtig wieder neu angefangen, politisch aktiv zu sein, war ich nach meinem ersten Staatsexamen im klinischen Studienabschnitt. Da bin ich dann auch nach Frankfurt gezogen und war in der Hochschulgruppe, in der Fachschaft sehr aktiv, aber eben auch bei den Jusos und war dann auch Sprecherin der Jusos Frankfurt. Und genau, also habe dann in der Zeit, in der man in dem Abschnitt im Studium eben ein bisschen mehr Flexibilität hat, ja, die Zeit auch genutzt, engagiert zu sein.
Es gibt ja bei vielen, die in die SPD eintreten, so zwei Möglichkeiten. Die einen, die sich schwer tun, Anschluss zu finden, und die anderen, die gleich 3 Ämter gleichzeitig bekommen. Was war bei dir der Weg?
da hast du, glaube ich, recht mit deiner Analyse. Ich glaube, dadurch, dass ich über die Schülervertretung, gerade die Landesschülervertretung, ja schon einige Kontakte hatte. Also ich habe mit Kaveh Mansouri, dem jetzigen Bezirksvorsitzenden der SPD Hessen Süd und Bundestagsabgeordneten in Frankfurt, ja angefangen, Politik zu machen. Und da waren auch noch andere mit dabei, die jetzt auch nach wie vor in der SPD aktiv sind. Einen ganz guten Draht schon und wusste so ein bisschen, wie die Strukturen sind. Und ja, habe ja in meiner vorklinischen Zeit eher so ein bisschen eine ruhige Kugel geschoben und dann nach meinem Staatsexamen eben 2010 müsste das gewesen sein, dann richtig angefangen und dann ging es aber auch relativ schnell steil, würde ich sagen. Also dann habe ich relativ viel gemacht und habe auch gleich viele Ämter gehabt. Also erstmal bei den Jusos natürlich, da war ich ja Sprecherin und wenn man Juso-Sprecherin von einem großen Unterbezirk ist, dann hat man gleich viel Verantwortung und hat aber auch viel Möglichkeiten, Dinge zu machen und das haben wir auf jeden Fall genutzt.
Nochmal auf dein Stethoskop zu sprechen zu kommen. Du hast, glaube ich, mal irgendwo gesagt, dass die Serie Emergency Room dich dazu animiert hat, Medizin zu studieren. Wie kam das denn?
Ja, genau, das habe ich in der ARD-Dokumentation gesagt. Die ist ja auch immer noch in der Mediathek verfügbar, also wer da mal reinschauen mag. Ich glaube, das zeigt immer noch ganz gut so die Arbeitsbedingungen in der Klinik. Es hat natürlich auch den Arzt, den Ärztenberuf in einer besonderen Weise irgendwie dargestellt als ja helfende, aber auch als einen stressigen Beruf, aber eben auch einen Beruf, der immer mit Menschen zu tun hat. Und irgendwie hat mich das berührt und hat mich das überzeugt davon, dass ich das auch machen will.
Und stimmt das Bild jetzt, wo du die praktische Berufserfahrung hast, dass da in der Serie transportiert wird?
Ist natürlich immer sehr dramatisiert, was in solchen Serien abläuft, genauso wie auch Grey's Anatomy und so. Aber man hat schon hin und wieder solche Momente, wo so ein Stress herrscht auch. Und ja, so viel Herzschmerz und, keine Ahnung, Gerüchte und Beziehungen und so weiter, wie in solchen Serien stattfinden, habe ich in der Realität jetzt nicht erlebt. Aber so den Stress, den die Ärztinnen und Ärzte dort erleben, den hat man zeitweise auf jeden Fall in der Klinik auch.
Das sieht man ja ganz gut, du hast es gerade schon angesprochen, in dieser ARD-Dokumentation auch, wo du dann, glaube ich, 27 Stunden teilweise im Stück in der Klinik bist und ja wirklich fast bis sprichwörtlich zum Umfallen arbeitest. Das war dann wahrscheinlich auch so der Punkt, warum du gesagt hast, mir reicht's, oder?
Ja, es waren einerseits die Arbeitsbedingungen, die zu dem Zeitpunkt eher immer schlechter wurden, weil Personal abgebaut wurde und obwohl ich auch da immer wieder angemerkt habe, dass wir schon sehr, sehr knapp besetzt sind und dass es nicht sein kann, dass wir jetzt noch mehr Personalmangel bekommen, der einfach so eingeplant wurde beim Betriebsrat und bei der Geschäftsführung. Also wir hatten da zig Gespräche und es ist eher schlechter geworden. Also es hat sich einfach durch unser Engagement nichts verbessert. Das war sehr frustrierend und aber auch, weil ich ja dann so lange mitbekommen habe, dass die Anreize im Gesundheitssystem eben nicht so sind, dass man Menschen gesund hält, nicht unbedingt zumindest, sondern dass es auch eben sehr viel um Fallzahlen und um ökonomische Maßgaben geht. Und das waren so die beiden Punkte, wo ich gesagt habe, dass in so einem System möchte ich nicht weiter arbeiten, sondern ich bin ja politisch aktiv, also versuche ich auch mal das jetzt hauptamtlich sozusagen politisch zu verändern.
Das heißt, das war dann auch schon ein Stück weit die Motivation zu sagen, ich kandidiere jetzt für einen Landtag, um da reinzukommen und das auch zu verändern.
Ja, also die beiden Schritte, aus der Klinik rauszugehen und für den Landtag zu kandidieren, hingen auf jeden Fall eng miteinander zusammen, ja.
Jetzt kandidierst du im Wahlkreis, du hast es vorhin schon angesprochen, gegen den Ministerpräsidenten Boris Rhein. Einerseits könnte man sagen, eine hohe Hürde. Andererseits hat Boris Rhein ja auch schon mal gezeigt, wie man eine Wahl in Frankfurt verliert, nämlich die Oberbürgermeisterwahl, ich glaube 2011 war es.
Ja, damals war es ja auch gegen einen Überraschungskandidaten von der SPD. Wer weiß, vielleicht kann ich nochmal schaffen, den David gegen Goliath-Sieg zu erringen.
Hast du dir was abgeschaut von der Strategie des damaligen Wahlkampfs?
Ich glaube, man darf halt als Politiker nicht irgendwie zu abgehoben und präsidial und naja, nur Politiker wirken, sondern mir ist total wichtig, dass klar ist, dass alle Politikerinnen und Politiker auch normale Menschen sind und ihren normalen Weg im Leben gegangen sind und nach wie vor einen Bezug auch haben zu Menschen, die in anderen Berufen arbeiten und ja, wie gesagt, das Ohr auch an der Gesellschaft weiter haben. Und ich glaube, dass Boris Rhein das verloren hat. Ich meine, der hat auch zumindest keine nennenswerte Zeit jetzt in einem, sag ich mal, in Anführungsstrichen normalen Beruf gearbeitet. Er ist, glaube ich, Rechtsanwalt, aber war eigentlich seit der Pike an, ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und war dann gleich auch immer Politiker. Und ich finde, es ist schon eine Stärke von mir auch, dass ich diese Zeit aus der Klinik mitnehme und die Zeit mit Menschen wie ich, die jeden Morgen aufgestanden sind um 5 Uhr morgens, um ihre Brötchen zu verdienen und abends ins Bett gefallen sind und zwischendurch eine Zeit haben, wo sie eben auf einen Arbeitgeber angewiesen sind und einen Chef hatten, der bestimmte Dinge verlangt hat und so weiter. Und das sind alles Dinge, die muss man, finde ich, mal erlebt haben, um zu verstehen, was das mit einem macht.
Du thematisierst das ja insofern auch relativ offen, als dass du auf Flyern, auf Stickern, glaube ich, auch als Ärztin zu sehen bist jetzt im Wahlkampf. Ist es was, was dich auch auszeichnet, auch wenn du jetzt nicht mehr als Ärztin arbeitest?
Ja, ich arbeite noch als Ärztin, aber nur tageweise. Also brauche die Zeit einfach auch für den Wahlkampf. Und Ärztin ist man ja nach wie vor. Also ich habe ja nach wie vor eine höhere Verantwortung, wenn jetzt ein Unfall passiert auf der Straße, als jemand, der keine Ärztin ist. Von daher ist es immer was ich in mir trage. Und auch Freundinnen und Freunde fragen mich ja nach wie vor nach medizinischem Rat und so weiter. Und ja, natürlich, also die Gesundheitspolitik ist ja auch das, wo ich mich jetzt so reingearbeitet habe, wo ich mir ein großes Netzwerk angeeignet habe und was ich auch auf jeden Fall weitermachen will. Und es ist auch immer noch so, dass viele Menschen ein hohes Vertrauen in Ärztinnen und Ärzte haben. Und dieses Vertrauen möchte ich auch bestätigen und möchte ich zurückgeben. Und ja, ich bin ja gesundheitspolitisch auch noch auf anderer Ebene engagiert. Ich habe ja eine Initiative noch gegründet, auch für eine bessere Gesundheitspolitik. Aufbruch gesund und gerecht für eine echte Revolution im Gesundheitswesen heißt sie. Und wir haben eine Petition gestartet mit 7 Forderungen, die das Gesundheitssystem richtig revolutionieren sollen und die gesundheitliche Versorgung der Zukunft sichern sollen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viele diese Petition unterschreiben. Sie ist natürlich auch irgendwie an den Bundesgesundheitsminister adressiert, weil er hat ja die Revolution angekündigt und wir wollen das bestärken und einfordern und auch ein bisschen den politischen Druck dahingehend vergrößern, dass sich da wirklich mal revolutionär was tut und eben nicht nur Symptome gelindert werden.
Ich weiß nicht, ob wir Zeit für alle 7 Forderungen haben, aber vielleicht kannst du die 3 Hauptforderungen, wenn es die gibt, die man nennen.
Ja, also es geht natürlich darum, den Profitdruck rauszunehmen aus dem Gesundheitssystem. Es geht darum, dass Kliniken, Klinikkonzerne keine Gewinne machen dürfen mit Versicherungsgeldern. Es geht darum, dass die Prävention gestärkt wird und die Gesundheitsförderung, dass auch alle politischen Bereiche sich mit Gesundheitsthemen befassen und ob eine Straße oder eine Autobahn gebaut wird oder ein neues Wohnviertel, dass immer auch darauf geachtet wird, dass die Menschen gesund leben können in diesen Bereichen. Und es geht darum, dass die Finanzierung auch von der Pflege- und TherapeutInnenberufen verbessert wird, weil das momentan im Sozialgesetzbuch sehr abzentriert abläuft und eigentlich wenig Autonomie für diese anderen Berufe, die ja auch hochprofessionell agieren können, besteht. Und was die Arbeitsbedingungen angeht, geht es auch darum, dass Arbeitszeitgesetze eingehalten werden, weil eigentlich haben wir ganz gute Arbeitszeitgesetze, aber du hast ja selbst gesagt, ich habe auch über 24 Stunden gearbeitet. Auch Pflegekräfte arbeiten zum Teil 12 Tage am Stück, ne? Das wird auch alles toleriert. Das wollen wir und wir wollen einen festen Personalschlüssel für alle Bereiche, die am Patienten oder an der Patientin arbeiten. Und ich glaube, wenn wir diese ganzen Dinge umgesetzt haben, dann brauchen wir uns auch um die gesundheitliche Versorgung der Zukunft keine Gedanken mehr machen.
Gab es darauf schon eine Reaktion von Karl Lauterbach?
Von Karl Lauterbach selbst nicht, aber ich bin gespannt, weil ich habe ihn eingeladen nach Frankfurt und er hat auch zugesagt, am 2. Oktober zu kommen. Und da werde ich ihm natürlich diese Forderungen auch erläutern und ihn fragen, was er davon hält.
Dann kann er ja die Petition an sich selbst direkt mit unterschreiben.
Ja, das wäre natürlich das Allerbeste.
Aber ich fand gerade diesen dritten Punkt eben sehr spannend, was die Planung von Stadtvierteln angeht, weil ich war ja neulich mit dir auch einen Tag lang bei dir im Wahlkreis unterwegs. Wenn man sich da umschaut, könnte man den Eindruck gewinnen, da gibt's viel zu tun, weil, sag mal, es gibt viel Autoverkehr, viele Hochhäuser oder zumindest hohe Häuser. Was kann man da konkret machen, um da auch so ja die Lebensqualität zu verbessern der Menschen?
Wir haben uns ja in Preungesheim, in Frankfurt-Preungesheim am Gravensteiner Platz getroffen und das ist so ein Platz, der ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wie versiegelt wurde und durch diese Versiegelung da Hitzestau entsteht. Und das ist auch direkt neben einem Pflegeheim übrigens, wo natürlich gerade die älteren, vulnerableren Menschen sehr, sehr anfällig sind für diese Hitze. Also die können dann kaum mehr auf diesen Platz gehen, weil eben da dieser Platz sich so extrem aufheizt und da wenig Schattenmöglichkeiten sind. Also Plätze entsiegeln, Schattenmöglichkeiten schaffen, Trinkwasserspender aufzustellen. Das sind so ganz einfache Maßnahmen. Und wir wissen auch aus der Wissenschaft, dass Grünflächen, also Bäume, aber auch Blauflächen wie kleine Teiche, Seen und so weiter, gut sind für die Gesundheit, auch für die psychische Gesundheit von Menschen. Und natürlich geht es auch um das Thema Autoverkehr, um Unfälle zu vermeiden und aber auch um ja den CO2-Ausstoß, aber auch die Feinstaubbelastung in einer Stadt zu reduzieren, müssen wir nach und nach den Autoverkehr rauskriegen aus den Innenstädten, weil da einfach ein gesundes Leben sonst nicht mehr möglich ist. Und das geht aber vor allem natürlich darum, dass wir den ÖPNV, Busse und Bahnen stärken und eben Radverkehr stärken und sichere Wege schaffen, auch für Kinder, die zur Schule fahren wollen.
Da kann man ja an der Stelle verraten, gehst du mit gutem Beispiel voran oder fährst mit gutem Beispiel voran, weil du, glaube ich, komplett mit dem Fahrrad unterwegs bist jetzt im Wahlkampf.
Ja, ich habe gar kein Auto. Ich habe mir jetzt nur zum Plakatieren mal eins ausgeliehen, weil 50 Plakate kriege ich auf mein Fahrrad nicht drauf. Aber wir haben tatsächlich auch Lastenräder jetzt gemietet für die Plakatierung, weil das geht natürlich damit auch richtig gut. Aber ansonsten fahre ich wirklich nur mit dem Fahrrad und mein Wahlkreis ist ja relativ groß. Da war ich jetzt letzten Samstag allein 30 Kilometer unterwegs mit dem Rad. Ja, das wird auf jeden Fall fit halten in den nächsten Wochen.
Sehr schön. Deine Kandidatur hat ja auch über die SPD hinaus viel Anklang gefunden. Zum Beispiel bei der Initiative Brand New Bundestag, die, wie der Name schon sagt, ursprünglich zur Bundestagswahl gegründet wurde, um da Kandidierende in den Bundestag zu bringen und jetzt eben bei allen Landtagswahlen spannende KandidatInnen unterstützt. Sind die auf dich aufmerksam geworden? Hast du dich bei ihnen gemeldet? Wie lief das?
Genau, also es waren tatsächlich sogar zwei Initiativen, die aufmerksam geworden sind. Einmal Join Politics, die fördern jetzt auch diese Initiative Aufbruch gesund und gerecht, von der ich gerade berichtet habe. Und die sind auf mich aufmerksam geworden durch die Dokumentation in der ARD-Mediathek. Und Brand New Bundestag hat die Jusos und die verschiedenen AGs und die SPD und halt alle Parteien, ne, gefragt, ob sie quasi jemanden nominieren mögen. Und da bin ich dann über die Jusos quasi nominiert worden als eine junge, progressive Kandidatin für den Landtag.
Ja, cool. Merkst du, dass das auch hilfreich ist, im Wahlkampf nochmal diese Unterstützung über die SPD hinaus bekommen zu haben?
Ich denke schon, dass vor allem, dass ich mich nochmal mit diesem Thema Gesundheitspolitik profilieren kann und zeigen kann, dass ich da inhaltlich auch viel Ahnung habe und stark bin, dass das hilft, ob das jetzt die Wählerinnen und Wähler in meinem Wahlkreis selbst mitbekommen, das ist halt die zweite Frage, ne? Also wenn man bundespolitisch Bekanntheit durch eine ARD-Dokumentation bekommt, dann ist es im eigenen Wahlkreis, strahlt das vielleicht ein bisschen ab, aber das wird jetzt vielleicht gar nicht so der ausschlaggebende Faktor sein. Das werden die Wahlergebnisse letztendlich dann zeigen, das kann ich halt heute noch nicht abschätzen. Aber auf jeden Fall gibt es mir die Möglichkeit, auch nochmal verschiedene Themen zu spielen in der Presse, und Brand New Bundestag als auch Join Politics haben auch super viele Seminare und Workshops angeboten, die uns geschult haben zum Thema Presse, zum Thema Storytelling, zum Thema Social Media und so weiter und so fort. Und das sind ja alles so Soft Skills, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde von dieser Förderung.
Die Ausgangslage bei dir ist ja, ich sag mal, nicht gerade so, dass du dich jetzt bis zum 8. Oktober zurücklehnen kannst. Zum einen wegen der Situation im Wahlkreis, der Konkurrenz auch durch Boris Rhein. und aber auch der Tatsache, dass du auf der Landesliste der hessischen SPD jetzt nicht auf einem der ganz vorderen Plätze stehst. Das heißt, welche Schlüsse ziehst du daraus? Was machst du noch bis zum 8. Oktober, um auch wirklich in den Landtag zu kommen?
Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf. Also wir machen super viele Hausbesuche, eigentlich jeden Abend, außer wenn halt irgendwelche größeren Veranstaltungen stattfinden. Und am Wochenende lassen wir die Leute auch lieber in Ruhe. Ich gehe auf jedes Fest, was jetzt ansteht in den Stadtteilen. Wir machen Frühverteilungen. Ich habe ja jetzt schon angefangen zu plakatieren für Infostände und Veranstaltungen, die jetzt schon terminiert sind. Und ich versuche jetzt einfach alles zu geben und überall zu sein. Und mehr kann ich nicht machen. Und dann müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob sie einen Politiker wählen wollen, der schon immer für konservative Politik in Hessen steht und Stillstand, oder ob sie eben eine progressive junge Kandidatin wählen wollen, die in einem bestimmten Bereich, nämlich der Gesundheitspolitik, der uns alle irgendwann mal betrifft, hohe Kompetenz aufweist und vielleicht mal ein bisschen mutigen und frischen Wind in den Landtag bringt.
Ich sag mal ganz subjektiv, meine Wahl wäre klar.
Das würde mich jetzt auch wundern, Jonas.
Ja, das wäre etwas komisch, genau, wenn ich jetzt Sympathien für Boris Rhein hätte. Nein, Spaß beiseite. Wir sprechen jetzt heute am 23. August, das heißt, es sind in Hessen auch noch, ich glaube, fast 2 Wochen Sommerferien. Welche Auswirkungen hat das für deinen Wahlkampf? Merken die Leute schon, wenn du unterwegs bist für Hausbesuche, dass die Landtagswahl ansteht, oder musst du sie erstmal daran erinnern?
Ich glaube, das beginnt jetzt gerade erst. Also die letzten Hausbesuche, die wir gemacht haben, da waren tatsächlich einfach noch viele im Urlaub. Und viele haben es noch nicht so auf dem Schirm. Wir haben ja jetzt dieses Wochenende dann den Plakatierstart. Und spätestens dann wird es für alle sichtbar sein, dass bald Landtagswahlen sind. Und dann wird auch die Presse mehr und mehr berichten über Nancy Faeser und über unsere Inhalte, über unsere Ideen für das Land Hessen. Und ich glaube, dann wird es auch nochmal leichter sein, auf die Menschen zuzugehen und ihnen von unseren Visionen und Ideen zu erzählen.
Du bekommst auch innerhalb von Frankfurt, wenn wir schon über Unterstützung sprechen, Unterstützung von dem bekanntesten Straßenbahnfahrer Frankfurts, dem sogenannten Bahnbabo, so nennt er sich selbst auch, steht sogar in seinem Pass, wie er mir mal geschrieben hat. Wie kam das zustande, dass er gesagt hat, Steffi ist cool, die unterstütze ich?
Es war ganz witzig, tatsächlich nach der Wahl von Mike Josef, wo wir auch schon im Anfang dieses Jahres sehr viel Wahlkampf gemacht haben, und wie bekannt haben wir diese Wahl auch gewonnen und haben jetzt wieder einen sozialdemokratischen Oberbürgermeister in Frankfurt. Bei der Wahlparty selbst, wo ja der Bahnbabo auch angetreten ist und über 5% Stimmen bekommen hat, habe ich ihn einfach angesprochen und gesagt, hey, ich würde dich gerne mal kennenlernen. Ich bin übrigens die Landtagskandidatin, eine der 6 hier in Frankfurt, Stefanie Minkley, und ich kann übrigens auch einen Spagat. Und dann hat er gesagt, was, oh, das ist ja toll, hier, dann lass uns doch gleich mal hier zusammen Spagat im Kaisersaal im Römer machen. Und ist gleich zu den in den Presseraum gegangen und gesagt, hier, wir brauchen jetzt mal ein paar Kameras, wir machen hier zusammen Spagat. Und dann haben wir uns da in den Kaisersaal geschmissen und beide einen Spagat gemacht und gab ein paar schöne Fotos. Und seitdem sind wir in Kontakt und schreiben immer mal. Und genau, wir haben dann auch vor, ich glaube, 3 Wochen war das, an einem Wochenende eine kleine Sportaktion gemacht, wo wir zu verschiedenen Sportstätten in Frankfurt gefahren sind und ja, ein bisschen Sport gemacht, mit den Menschen unterhalten, was fehlt noch in den Sportstätten, wie können wir, gerade ne, Thema gesunde Stadt, wie können wir die Stadt, diese öffentlichen Sportstätten so gestalten, dass sie auch genutzt werden und dass möglichst viele Menschen sich bewegen und draußen Sport machen. Und ja, das war mal eine richtig coole Aktion.
Ja, sehr schön. Lass uns mal über die Zeit nach der Landtagswahl sprechen. Wenn du dann häufiger in Wiesbaden bist als Landtagsabgeordnete, was wird der erste Punkt sein, den du gesundheitspolitisch im Landtag umsetzen willst, also nach der Wahl von Nancy Faeser zum Ministerpräsidenten?
Ich glaube, als allererstes mal müssen wir uns um die Krankenhauslandschaft kümmern und planen, weil die Krankenhausplanung liegt ja eigentlich in den Händen der hessischen Landesregierung. Sie wird aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man glaube ich schon fast sagen, einfach nicht zufriedenstellend gemacht. Also das Land Hessen muss gewährleisten, dass flächendeckend überall eine Grundversorgung an Kliniken besteht. Und was das Land Hessen gemacht hat, ist sogar ein Uniklinikum zu privatisieren und damit völlig die Handhabe in Gießen und Marburg und damit völlig die Handhabe zu verlieren, was überhaupt mit diesem Klinikum passiert und ob die Lehre gut ist und die Ausbildung und die Forschung. Und wir hatten es in Melsungen zum Beispiel in Nordhessen, dass ein Klinikum privatisiert wurde. Es hat immer noch rote Zahlen geschrieben und dann ist es geschlossen worden. Und damit haben wir viele schwarze Flecken auf der Landkarte mittlerweile. Und was wir machen müssen, ist erstmal einen Bedarf erheben. Wo brauchen wir denn welche Kliniken und wo brauchen wir auch welche ambulante Versorgung und die dann entsprechend zu regeln. Und die Kliniken brauchen einfach mehr Geld. Das heißt, wir fordern definitiv die Investitionskosten da endlich zu erhöhen und die riesige Lücke, die die schwarz-grüne Landesregierung hinterlassen hat, zu schließen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns auch mal mit der Kassenärztlichen Vereinigung zusammensetzen, die ja für die hausärztliche und fachärztliche Versorgung zuständig ist. Und auch da mal überlegen, ob wir nicht die Bedarfsplanung ein bisschen reformieren und schauen, wie wir denn die fachärztliche und hausärztliche Versorgung verbessern können.
Gut, das sind auf jeden Fall sehr viele wichtige Punkte. Und denke, daran merkt man ja auch, dass es nach fast 25 Jahren Zeit wird, dass die CDU mal wieder in die Opposition kommt.
Unbedingt, unbedingt.
Dann habe ich nur noch eine Frage. Und zwar habe ich festgestellt, du hast am 8. Oktober einen Terminkonflikt. Denn du bist ja auch, wie ich weiß, großer Fan von Eintracht Frankfurt. Und am 8. Oktober hat die Eintracht um 19.30 Uhr ein Heimspiel im Waldstadion. Und gleichzeitig ist aber Wahlabend. Und du willst wahrscheinlich deinen Einzug in den Landtag feiern. Wie machst du das dann?
Ja, man bekommt ja leider selbst als Mitglied der Eintracht Frankfurt wie ich gar nicht mehr so einfach die ganzen Tickets fürs Waldstadion. Ich war zwar kürzlich mal wieder, aber ich glaube am 8.10. werde ich mit dem Kopf wahrscheinlich so voll sein und so gespannt auf das Ergebnis, dass die Eintracht vielleicht im Hintergrund läuft und wir uns natürlich dann auch freuen, wenn sie gewinnt. Und hoffentlich haben wir dann einen doppelten Sieg, nämlich die SPD im Hessischen Landtag und die Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, das würde auch die Eintracht-Fans freuen, denn Boris Rhein hat sich ja auch nicht wirklich als Unterstützer der Eintracht-Fans gezeigt. Im Gegenteil, der hat ja sogar, sich nicht so beliebt gemacht in den letzten Monaten, um es mal so zu umschreiben.
Nicht nur in den letzten Monaten. Ich kann mich erinnern, damals bei der Oberbürgermeisterwahl gab es in der Kurve ein Plakat, ob Eintracht, ob FSV, Boris Rhein will keine Sau.
Ja, das so hätte ich jetzt nicht ausgedrückt, aber finde ich gut, dass du das sagst.
Super, dann sage ich herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst, Stefanie Minkel.
Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder.
Das war SPD Dings, der Vorwärts-Podcast.